die Gegend fuhr und dann träumte ich vor mich hin, geriet in den Fahrradgegenverkehr. Und dann habe ich eine Vollbremsung gemacht, es war ja nicht mein Fahrrad, dann habe ich mich nach vorne überschlagen und konnte mich aus dem Fahrrad nicht befreien. Und dann hat man mich also aus dem Fahrrad rausgeholt und mir ist rein gar nichts passiert, Gott sei Dank. Ich freue mich also heute etwas mehr als sonst, hier heil angekommen zu sein. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Heute ist 18. Sonntag nach Trinitatis und da ist als Text vorgesehen die 10 Gebote, natürlich auch das höchste Gebot. Und das gibt uns Gelegenheit, auch wieder über das Verhältnis von Christen und Juden nachzudenken, insbesondere das jüdische Volk. Denn das höchste Gebot, das ist in seiner zweifachen Ausfertigung vollständig aus der jüdischen Tradition. Es geht in der Predigt nicht nur um das höchste Gebot, sondern auch Nachfolge im Allgemeinen. Am 18. Sonntag nach Trinitatis hören wir die Antwort Jesu auf die Frage, was denn das höchste Gebot eigentlich ist. Und das ist ein Gebot, nach dem wir unser Leben ausrichten sollen. Das ist nicht immer leicht. Und wir erfahren oft, dass wir an Gott und unserem Nächsten schuldig werden. Umso wichtiger ist es für uns, schon jetzt zu wissen, dass einer das Gebot vollständig erfüllt hat, Jesus. Ich lese die 10 Gebote nach der Elberfelder Übersetzung. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel und was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen. Denn der Herr, dein Gott, wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als Lügenzeuge aussagen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind noch seinen Esel, noch irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Ganz bekannter Text. Kennen wir gut. Er ist in unserem kulturellen Gedächtnis verankert, nicht nur einfach in dem normalen Gedächtnis. Es ist die Grundlage unseres Rechtssystems. Das ist vielen von uns verleidet, gerade als Freikirchler. Ja. Das kommt durch den verkürzten freikirchlichen Sündenkatalog. Du sollst nicht rauchen, Alkohol trinken, Sex vor der Ehe haben. Ohne Regeln geht es nicht. Das ist uns, glaube ich, allen klar. Das menschliche Miteinander kann nur dann gelingen, wenn man sich auf Regeln einlässt, ihre Einhaltung also nicht nur von den anderen, sondern auch von sich selbst fordert. Dann funktioniert auch das Zusammenleben. Dabei ist es wichtig, dass die Regeln so gestaltet sind, dass sie die Schwächsten in der Gesellschaft schützen. Wenn das nicht geschieht, dann könnte man ja gleich auf alle Regeln verzichten. Der Stärkere setzt sich dann durch und wird dem Schwächeren auch das nehmen, was er gerade noch hat. Und manchmal scheint es, als wäre das ja so. Ja, wenn man sich in der Welt umschaut, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, im Berufsleben und auch bei den Verhältnissen von Staaten zueinander, wenn man sich das anguckt, dann erkennt man schnell, dass hier der Stärkere vor allem anderen wichtig ist. Wer stark ist, der hat das Sagen. Und im Fall der 10 Gebote in seiner ursprünglichen Fassung ist das überraschenderweise auch zutreffend. Die 10 Gebote sind eine Vertragsform, die in der alten Geschichte relativ häufig vorkam. Der Dekalog ähnelt einem damals üblichen Vertrag zwischen einem Großkönig und seinen Vasallen. Hethitische Staatsverträge sind so gebaut. Es handelt sich um eine Gründungsakte. Und zwar hier völlig ungleiche Partner, ja, es ist der Bund zwischen Jahwe und dem Volk Israel. Die Präambel nennt den Bundesstifter mit seinen Titeln. Der Prolog umschreibt die früheren Beziehungen zwischen den Vertragsparteien und betont Wohltaten, die der Großkönig dem Vasallen hat zukommen lassen. Die Bundessatzung besteht aus der Grundforderung nach Bundestreue und den Verpflichtungen des Vasallen seinem Großkönig gegenüber. Der Text wird hinterlegt. Bundestexte werden üblicherweise in Tempeln aufbewahrt. Noch die Römer machen das so. Und da das Volk Israel aber nomadisch lebt, werden die Tafeln mit dem Bundestext in der Bundeslade tragbar deponiert. Staatsverträge werden in regelmäßigen Abständen öffentlich verlesen. Dies wird im vorstaatlichen Israel bei Stämmeversammlungen in Sichem und später beim Jerusalemer Tempel vollzogen. Nachzulesen ist das im Buch Josua oder beispielsweise im ersten Königebuch. Und auch in hethitischen Verträgen gibt es Segenszusagen und Fluchandrohungen, die dem Vasallen zuteil werden sollen, je nachdem, ob er sich an die Bundesbestimmungen hält oder nicht. Im Alten Testament sind die im 3. und 5. Mose auch einzeln ausgeführt. Hieraus folgern Altertumsforscher, dass der Dekalog nie als Moralkodex konzipiert war, sondern als Verordnung, die das Bundesverhältnis regelt und als Grundvoraussetzung der gnädigen Zuwendung Gottes zum Volk Israel gesetzt wurde. Wenn sich das Volk nicht an diese Gebote hält, bricht es folglich den Vertrag und hört in gewissem Sinne auf, Gottes Volk zu sein. So aus diesem Zusammenhang lässt sich die weitere Geschichte Israels durchaus verstehen, auch die ganz und gar leidvolle Geschichte. Das Volk entfernt sich immer wieder von Jahwe. Dieser leitet dann eine Art Gerichtsverfahren ein, indem er zuerst die Propheten sendet, die das Volk zur Umkehr rufen und Gericht ankündigen. Und erst danach lässt Gott seinen Fluch über das Volk kommen. Im Neuen Testament werden die 10 Gebote als allgemein bekannte und gültige Willenserklärung Gottes für alle Juden vorausgesetzt. Sie werden daher nirgends insgesamt wiederholt, sondern zu jeweils passenden Anlässen einzeln zitiert und gedeutet. Jesus zitiert oft einzelne Dekaloggebote und legt sie aus. Im rabbinischen Judentum wird die ganze Tora gesehen als auf das Doppelgebot hin konzentriert. Mit der Gottes- und Nächstenliebe als höchstem Gebot erfindet Jesus also gar nichts Neues. Er steht da in einer rabbinischen Tradition. Indem Jesus die Nächstenliebe dem ersten Gebot gleichstellt, gibt er ihr Vorrang vor allen anderen Einzelgeboten. Die in Antithesen zusammengestellte Bergpredigt kommentiert die Gebote: Morde nicht, brich nicht die Ehe und rede kein Falschzeugnis im Sinne dieses obersten Maßstabs. Jesus verschärft die 10 Gebote, indem er schon eine falsche innere Einstellung zum Nächsten als Bruch und Vergehen gegen Gott erklärt. Schon Hass mordet. Schon ein begehrlicher Blick bricht die Ehe. Die Bekräftigung einer Aussage mit Schwur impliziert, dass sie ohne Schwur gelogen sein könnte. So wird von Jesus einfach jeder Eid untersagt. das Anhäufen von Besitz und Reichtümern macht Geld zum Götzen. Das ist dann Mammon und steht dem notwendigen Teilen mit dem Armen entgegen. Niemand kann zwei Herren dienen. Erstes Gebot. Jesus verweist den reichen Großgrundbesitzer auf die 10 Gebote und ergänzt um das Gebot der Nächstenliebe. Um Gottes Reich zu erlangen, soll der reiche Jüngling allen Besitz zugunsten der Armen aufgeben. Damit deutet Jesus das 10. Gebot im gleichen Sinn wie das 1. Anhäufen und Festhalten von Reichtum ist Raub an den Armen. Was die 10 Gebote negativ ausschließen, erhält durch Jesu Ruf in die Nachfolge eine positive Zielrichtung. Gottes endgültiger Wille ist nicht die Bewahrung einer bestehenden Ordnung, sondern die Anbahnung einer neuen Ordnung, in der die Armen zu ihrem Recht kommen. Der Messias befreit die Armen und schafft Gerechtigkeit. Jahwe befreit Israel aus der Sklaverei. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägyptenland befreit hat. Das entspricht sich. Jesus und Jahwe handeln gleich. Für Paulus hat Jesus als einziger Mensch Gottes Willen ganz erfüllt. Von seiner, nicht unserer Erfüllung hängt das Heil ab. Wer die Tora weiterhin zum Heilsweg erklärt, leugnet das Heil, das Gott mit Kreuz und Auferweckung Jesu für alle Menschen geschaffen hat, steht so im Galaterbrief. Wie für Jesus, so erfüllt auch für Paulus die Nächstenliebe alle Gebote der Tora und hebt sie damit unter Umständen auf. Deshalb erhalten die Tora-Gebote bei ihm einen neuen Stellenwert. Besonders die Kult- und Opfergebote spielen für Paulus keine Rolle mehr. Kultische Reinheit vor Gott ist nicht durch menschliche Anstrengung zu erwerben, sondern durch den Sühnetod Jesu Christi letztgültig erworben worden. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem, heißt es im Römerbrief. Darum sollen sich die verfolgten Christen den römischen Staatsbeamten unterordnen und ihnen Steuern zahlen. Sich aber nicht den heidnischen Sitten anpassen. Ihre Feindesliebe soll die 10 Gebote auch der heidnischen Umwelt als eine vernünftige Ethik nahebringen. Gleichwohl mahnt Paulus die Christen, der Bruch eines Einzelgebotes bricht bereits Gottes ganzen Willen. Somit bleibt der gesamte Dekalog für die Christenheit gültig. Das ist vertrackt. Ja, was denn jetzt? Es geht um das Ganze. Es geht darum, dass Gott für uns Menschen sorgt, dass er uns den Rahmen gibt, in dem das Leben gelingen kann. Worum geht es im Kern dieser Gebote? Das wird schon ganz am Anfang deutlich. Es geht um Freiheit. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt habe, aus der Knechtschaft und Unterdrückung heraus in die Freiheit. Wir wissen, dass das Volk Israel diese Freiheit schon kurze Zeit später dazu genutzt hat, sich wiederzubinden an das goldene Kalb. Merkwürdig. Menschen sind ungern frei. Wir lassen uns im Gegenteil gerne bereitwillig festbinden. Auch vermeintliche Freiheiten sind dann doch wieder Fesseln, die uns in eine Form zwingen, in die wir eigentlich nicht hineinpassen. Menschen sind immer einfallsreich, wenn es darum geht, um eindeutige Vorschriften herumzukurven. Das jüdische Volk hat das gewusst und deswegen ein umfassendes Gesetzeswerk geschaffen, um sicherzugehen, dass diese Gebote Gottes nicht verletzt werden. Also noch mehr Paragraphen. Jesus hat einen anderen Weg beschritten. Er hat aus den 10 Geboten nur ein einziges Gebot gemacht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesem Gebot ist alles gesagt. Und Jesus hat damit die Freiheit des Menschen geachtet. Denn die Freiheit besteht ja darin, selbst entscheiden zu können, was gut und was falsch ist. Du sollst frei sein. Jesus hat diesen Ansatz konsequent weitergeführt und vorgelebt. Das hat in vielerlei Hinsicht den Erwartungen der religiösen Oberschicht widersprochen. Aber es war die Wahrheit, die schon Jesaja versucht hatte, deutlich zu machen. Nicht die unzähligen Opfer entsprechen dem Willen Gottes, sondern Hinwendung und Fürsorge für den Nächsten. Wir sollten darauf achten, uns nicht die Freiheit nehmen zu lassen, die Gott uns schenkt. Und das kann ganz schnell gehen. Gesetzlichkeit ist einfach. Einfache Antworten. Ein konfliktträchtiges Beispiel. Es wird immer wieder in den christlichen Kirchen diskutiert, ob es möglich und sinnvoll ist, Segenshandlungen für homosexuelle Paare durchzuführen. Es gibt Christen, die nicht verstehen, warum diese Frage überhaupt diskutiert wird, denn Homosexualität wird in der Bibel offenbar eindeutig verurteilt. Eine Radiomoderatorin in den USA zum Beispiel sprach diese Frage an und zitierte 3. Mose 18, 22, wo es heißt, du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau, es ist ein Greuel. Und damit war das Thema für die Rundfunksprecherin erledigt. Allerdings ist die Sache nicht ganz so einfach. Sie bekam eine Mitteilung von einem Zuhörer, der ihr Folgendes schrieb. Vielen Dank, dass Sie sich so aufopfernd bemühen, den Menschen die Gesetze Gottes näher zu bringen. Ich habe einiges durch Ihre Sendung gelernt. Wenn etwa jemand versucht, seinen homosexuellen Lebenswandel zu verteidigen, erinnere ich ihn einfach an das 3. Buch Mose, wo klargestellt wird, dass es sich dabei um ein Greuel handelt. Ende der Debatte. Ich benötige allerdings ein paar Ratschläge von Ihnen im Hinblick auf einige der speziellen Gesetze und wie sie zu befolgen sind. Ich würde zum Beispiel gerne meine Tochter in die Sklaverei verkaufen, wie es in 2. Mose 21, Vers 7 erlaubt wird. Was wäre Ihrer Meinung nach heutzutage ein angemessener Preis für Sie? Oder ich habe einen Nachbarn, der stets am Sonntag arbeitet. 2. Mose 35, Vers 2 stellt deutlich fest, dass er getötet werden muss. Allerdings bin ich moralisch verpflichtet, ihn eigenhändig umzubringen. Ein Freund von mir meint, obwohl das Essen von Schalentieren wie Muscheln oder Hummer ein Greuel darstellt, sei es ein geringeres Greuel als Homosexualität. Ich stimme dem nicht zu. Können Sie das klarstellen? Im 3. Mose 21, 20 wird dargelegt, dass ich mich dem Altar Gottes nicht nähern darf, wenn meine Augen von einer Krankheit befallen sind. Ich muss zugeben, dass ich eine Lesebrille trage. Muss meine Sehkraft perfekt sein? Oder gibt es hier ein wenig Spielraum? Die meisten meiner männlichen Freunde lassen sich ihre Haupt- und Barthaare schneiden, inklusive der Haare ihrer Schläfen, obwohl das eindeutig durch 3. Mose 19, 27 verboten wird. Wie sollen sie sterben? Mein Onkel hat einen Bauernhof. Er verstößt gegen 3. Mose 19, 19, weil er zwei verschiedene Saaten auf ein und dasselbe Feld pflanzt. Darüber hinaus trägt seine Frau Kleider, die aus verschiedenen Stoffen gemacht sind, Baumwolle und Polyester. Er flucht und lästert außerdem recht oft. Ist es wirklich notwendig, dass wir den ganzen Aufwand betreiben, das komplette Dorf zusammenzuholen, um sie zu steinigen? Genügt es nicht, wenn wir sie in einer kleinen familiären Zeremonie verbrennen, wie man es ja auch mit Leuten macht, die gegen 3. Mose 20, 14 verstoßen? Ich weiß, dass Sie sich mit diesen Dingen ausführlich beschäftigt haben, daher bin ich auch zuversichtlich, dass Sie uns behilflich sein können. Dieser Brief ist natürlich ironisch gemeint, sogar sarkastisch. Der Briefschreiber will mit seinem Sarkasmus veranschaulichen, dass die Gebote der Bibel auslegungsbedürftig sind. Denn die biblischen Gebote sind nicht automatisch an die ganze Menschheit gerichtet, sondern viele gelten nur für Juden in der antiken Welt. Biblische Gebote sind nicht für alle Zeiten allgemeingültig, sondern manchmal galten sie nur in einer bestimmten Situation und sind inzwischen überholt. Das Wort Greuel zum Beispiel ist der Fachausdruck für eine Form des Götzendienstes, die wir heute nicht mehr kennen. Homosexualität war in der antiken Welt mit heidnischen Kulthandlungen verbunden. Die Aussage in 3. Mose 18, 22 bietet deshalb keine richtige Hilfestellung, um gleichgeschlechtliche Partnerschaften zu beurteilen. Wenn biblische Gebote allgemeingültig wären, dann dürften Frauen bei unserer Gemeindeversammlung kein Wort reden. Wenn biblische Gebote allgemeingültig wären, dann dürften wir keine Frauen in die Kirche lassen, die Hosen tragen oder ohne Kopfbedeckung erscheinen. Wir müssten sie töten. Wir haben heute nicht viele übrig. Auch die 10 Gebote, die wir vorhin gehört haben, sind nicht allgemeingültig. Ja, denn wenn diese Gebote für uns Christen heute gelten würden, dann dürften wir keine Bilder machen. Auch Fotografieren wäre nicht erlaubt. Denn das 2. Gebot verbietet kategorisch alle Bilder. So, Luther hat das 2. Gebot einfach weggelassen, als er seinen Katechismus geschrieben hat. Außerdem müssten wir von Freitagabend bis Samstagabend auf alle Arbeit verzichten. Dabei ist es eine willkürliche Abgrenzung, wenn man von 10 Geboten redet. Der Ausdruck 10 Gebote kommt in der Bibel gar nicht vor. Und die sogenannten 10 Gebote enthalten eigentlich 14 Gebote und sind nur der Anfang von insgesamt 613 weiteren Vorschriften. Das ist das ganze Gesetz. So, und hieraus ergibt sich natürlich die Frage, mit welchem Recht missachten wir Christen 2 von diesen sogenannten 10 Geboten und mit welchem Recht erlauben wir uns die Freiheit, Bilder zu machen und warum missachten wir den vorhergesehenen Ruhetag? Mit welchem Recht erlauben wir uns die Freiheit, 8 von 10 Geboten anzuerkennen und auf die restlichen 605 Gebote zu verzichten? 613 Gebote gibt es im Alten Testament, im Neuen Testament sollen es nach manchem Auslegern 1050 Gebote sein, je nach Zählung. Woher soll man also wissen, welche Gebote für uns heute verbindlich sind und welche nicht? Die Antwort auf diese Frage hängt mit einer zweiten Frage zusammen, nämlich, warum sollte man biblische Gebote überhaupt einhalten? Es gibt auf diese Frage eine Reihe von falschen Antworten. Die erste falsche Antwort lautet, man soll die Gebote einhalten, weil sie in der Bibel stehen und weil die Bibel das Wort Gottes ist. Diese Antwort ist nicht haltbar. Ja, der ironische Brief, den ich eben gelesen habe, zeigt, wie unsinnig es ist, Gebote einzuhalten, einfach weil sie in der Bibel stehen. Nicht jedes Gebot ist automatisch ein Wort Gottes an uns. Eine zweite falsche Antwort lautet, man sollte Gebote einhalten, damit man eine Belohnung kommt, wie zum Beispiel Schutz gegen Unfall und Krankheit oder einen Platz im Himmel. Diese Antwort gehört zu dem Bereich des Aberglaubens. Lässt sich nicht biblisch begründen, das ist dann kein Glaube, es ist Aberglaube. Den Platz im Himmel, das ist eine reine Gnade Gottes und niemals ein Verdienst. Und wer Gebote einhält, nur um eine Belohnung zu bekommen oder um eine Bestrafung zu vermeiden, der handelt wie ein Kind. Gott will nicht von uns, dass wir kindisch bleiben, sondern dass wir reifen. Gott will, dass wir uns freiwillig für das Gute entscheiden, ohne Rücksicht darauf, ob es dafür Belohnung und Anerkennung gibt oder nicht. Denn so sind wir von Gott vorgesehen. Was ist aber eine sinnvolle Antwort auf die Frage, warum biblische Gebote einzuhalten sind? Eine sinnvolle Antwort liefert ein prominenter alttestamentlicher Theologe mit dem Namen Gerhard von Rath. Der war bei der Bekennenden Kirche. Gerhard von Rath sagte, die Erfüllung der Gebote wurde nirgends als eine Last empfunden, sondern vielmehr als ein Bekenntnisakt. Die Einhaltung der Gebote soll ein Bekenntnisakt sein. Es geht darum, Gott zu bezeugen, damit die Menschen sehen können, wie Gott wirklich ist. Wie sieht das aus? Zum Beispiel, nach dem ersten Gebot durfte Israel nur den Gott anbeten, der sie aus Ägypten geführt hatte. Damit soll die Menschheit lernen, dass es nur einen einzigen Gott gibt und dass dieser Gott gegen Sklaverei ist. Alle Bilder waren nach dem zweiten Gebot verboten, damit die Menschheit lernt, dass das Ewige unsichtbar und deshalb unverfügbar ist. Der Name Gottes darf nach dem dritten Gebot nicht missbraucht werden, damit die Menschen lernen, dass Gott nicht zu manipulieren ist durch Beschwörungsformeln. Der Mensch jüdischen Glaubens ruht am Samstag nach dem vierten Gebot, weil sein Schöpfer am 7. Tag ruhte. Mit diesem Ausruhen bezeugt er, dass der Mensch für ein Ruhen in Gott vorgesehen ist. Der Mensch kann den Sinn seines Lebens nicht schaffen, sondern muss lernen, sich vertrauensvoll in die Hände Gottes zu begeben, indem er jede Woche ruht. Wir Christen feiern jeden Sonntag die Auferstehung Christi, der an einem Sonntag von den Toten auferstanden ist, denn mit diesem Ostersieg wurde offenbart, wer Gott für uns ist. Gott ist für uns der Inbegriff des Lebens. Tod und Vergänglichkeit werden endgültig vernichtet. Das 5. biblische Gebot, Ehre deinen Vater und deine Mutter, ist an Erwachsene gerichtet und bezieht sich auf alte Menschen, die in der Gefahr sind, als wertlos missachtet zu werden. Mit diesem Gebot wird bezeugt, wie Gott ist. Für Gott ist jedes Menschenleben heilig. Vor Gott gibt es keine sogenannten wertlosen Menschen. Die Gebote gegen Ehebruch, Diebstahl, Meineid bezeugen einen Gott, der mitfühlt, wenn Menschen verletzt und gedemütigt werden. Kein Mensch darf gedemütigt werden, denn Gott leidet mit. Weil es darum geht, Gott zu bezeugen, erlauben wir uns als Christen, Bilder in unseren Kirchen zu haben. Denn Gott selber hat in Jesus ein Bild von sich geliefert. Und Jesus hat mit seinen Worten und Gleichnissen Bilder gemalt. Deswegen gehören Bilder zu unserem Glaubenszeugnis und sind deshalb für uns Christen erlaubt. Hier sehen wir die Antwort auf die Frage, die ursprünglich gestellt wurde. Wie können wir wissen, welche Gebote für uns gültig sind? Die Antwort lautet, die Offenbarung in Jesus Christus ist die Mitte der Schrift. Alle Gebote, die dazu beitragen, dass Jesus Christus bezeugt wird, sind für uns gültig. Wie Luther sagte, das, was Christum treibet, ist für uns Wort Gottes. Das Abendmahl zum Beispiel, von dem Jesus sagte, dies tut zu meinem Gedächtnis, ist für uns Christen verbindlich. Aber wie oft wir Abendmahl feiern und welche Formen zulässig sind, das darf umstritten bleiben. Wer vom Abendmahl wegbleibt, weil er keine Lust hat, der hat nicht verstanden, dass es auch für uns Christen Gebote gibt, die verbindlich sind. Aber Gebote sind nicht identisch mit Zwang. Niemand darf dazu gezwungen werden, etwas zu tun, wozu er sich nicht freiwillig entschieden hat. Die sogenannten 10 Gebote sind dementsprechend nicht im Imperativ geschrieben. Wortwörtlich heißt es weder du sollst noch du musst, sondern im hebräischen Urtext steht die einladende Formulierung du wirst. Denn Gott hat Israel die Gebote nicht gegen seinen Willen auferlegt. Israel wurde gefragt, ob es die Gebote einhalten will. Dasselbe gilt für uns Christen. Wer Jesus Christus anerkennen und bezeugen will, wird in den Geboten der Bibel konkrete und verbindliche Anhaltspunkte finden. Die Gebote sind da, damit wir wissen, wie wir uns zu Christus öffentlich bekennen können, wenn wir wollen. Gebote und Freiheit, das scheint nicht zusammenzupassen, und doch trifft es auf die 10 Gebote zu. Ernst Lange, ein bekannter Theologe des vergangenen Jahrhunderts, hat die Gebote im Jahre 1958 neu gefasst. Lange war überzeugt, dass die Kirche sich einlassen müsste auf das Leben und die Wirklichkeit der modernen Welt. Unter der Überschrift »Du sollst frei sein« klingen die Gebote ganz anders, gerade angesichts des »Du sollst dies oder das tun« bzw. »Du sollst dies oder das nicht tun«. So heißt es in der Fassung von Ernst Lange, du sollst frei sein von allen Mächten, die sich zum Herrn über dich erheben wollen. Sei es die Macht des Geldes, der öffentlichen Meinung oder der Angst vor den Unabwägbarkeiten des Lebens. Ich bin der Herr, der die ganze Welt regiert. Du sollst frei sein von dem Alltagsgeschäft, das dir die Luft zum Atmen zu nehmen droht. Ich schenke dir die Ruhe, die du brauchst, um wieder zu dir zu finden und zu erkennen, dass du aus meinen Händen kommst und von mir gehalten bist. Du sollst frei sein, den Namen des lebendigen Gottes zu ehren. Du sollst frei sein, zu lieben einen Menschen, den Gott an deine Seite stellt. Du sollst frei sein von allen Zwängen, die dich dazu treiben, anderen Menschen das nehmen zu wollen, was ihnen gehört. Denn Gott sorgt für dich. Amen.